Fast alles dreht sich derzeit um das Coronavirus, auch bei Themen fast vergessen. So bahnt sich, von der Öffentlichkeit praktisch unbeachtet, eine Rohstoffkrise an. Kaum vorstellbar, aber es ist so, Sand droht knapp zu werden. Wenn der wichtigste Baustoff der Erde knapp wird, womit bauen wir dann Häuser, Straßen, Fensterscheiben? Mein Kollege Dario Pelosi wollte wissen, wie prekär die Lage ist, weltweit, aber auch in Schweizer Kiesgruben. Die Schweiz ist ja buchstäblich steinreich.
Die Dimensionen sind gewaltig. 50 Milliarden Tonnen Sand und Kies werden Jahr für Jahr weltweit verbaut. Damit könnte man eine riesige Mauer bauen, rund um den Erdball, 27 Meter breit und 27 Meter hoch. Jede und jeder auf der Erde, ob nun Baby oder Greis, verbraucht pro Jahr 18 Kilo Sand. Damit ist klar, Sand, und damit inbegriffen ist immer auch Kies, ist der neben Wasser am meisten von den Menschen verwendete Rohstoff. Diese Berechnungen gemacht hat Pascal Beduzzi von der Universität Genf. Er ist der Direktor des UNO-Umweltprogramms UNEP in Genf und Mitautor einer Studie zum weltweiten Sandverbrauch. Ich treffe Pascal Beduzzi noch vor dem Corona-Lockdown zum Gespräch in Genf. Ein bewaffneter Sicherheitsmann der UNO begleitet mich durch Sicherheitsschranken und enge Gänge zu seinem Büro. Ursprünglich sei er ein Spezialist für Umweltfragen. Auf die Thematik Sand sei er bei einer Forschungsarbeit gestoßen in Jamaika.
C'était en 2009, je faisais une étude en Jamaïque sur l'érosion des plages.
2009 habe ich an einer Studie gearbeitet rund um die Erosion von Stränden und so mit vielen Leuten gesprochen. Da hätten sie erfahren, dass in einem kleinen Fischerdorf etwas weiter südlich in einer Nacht plötzlich mit Gewehren bewaffnete Leute in Lastwagen aufgefahren seien, die Bewohner bedroht und mit Backer den Sand vom Strand abgetragen hätten. Da habe er sich gefragt, wieso Menschen an Leib und Leben bedroht würden, einfach nur wegen Sand. Und er habe realisiert, dass ihm da etwas bisher entgangen war. Er habe sich also stärker mit Sand beschäftigt und vor 6 Jahren einen ersten Bericht publiziert mit der Feststellung:
Vous pouvez pas extraire 50 milliards de tonnes de quoi que ce soit comme matériel sans avoir des impacts sur l'environnement et des impacts sociaux.
Man könne nicht 50 Milliarden Tonnen Sand pro Jahr abbauen, ohne dass das Folgen für die Umwelt hat. Abgebaut wird der Sand nicht wie in der Schweiz in Kiesgruben. In vielen Ländern in Afrika oder Asien fehle die dafür nötige Ausrüstung. Man nehme den Sand da, wo er am günstigsten abgebaut werden kann. An Stränden oder Flüssen, mit Schaufeln oder kleinen Backern. Die Folgen für die Umwelt seien verheerend, denn wenn die Flüsse ein tieferes Bett hätten, fließe das Wasser schneller. Das könne das Abflussregime nachhaltig stören. Fauna und Flora würden beeinträchtigt, die Ufer würden erodiert, an gewissen Orten gäbe es Überschwemmungen, an anderen Trockenheit. Ähnlich die Folgen am Strand. Dieser sei ein natürlicher Puffer zwischen Salz und Süßwasser bei Stürmen.
Et quand vous enlevez ce sable, vous enlevez votre protection finalement contre les ondes de tempête.
Das könne zu einer Versalzung des Grundwassers führen. Gleichzeitig beschleunige sich die Erosion der Ufer, die bereits jetzt durch den steigenden Meeresspiegel gefährdet sei. Noch größer seien die Folgen des Sandabbaus am Meeresgrund. Dieser sei der Lebensraum unzähliger Kleinstlebewesen, die Nahrung vieler Fische. Wenn riesige Staubsauger auf Schiffen den Sand wegsaugten, werde der Meeresgrund sterilisiert. Dann fehle die Nahrungsgrundlage für Meereslebewesen. Das beeinträchtige die Artenvielfalt und die Fischerei. Die Nachfrage nach Sand sei insbesondere in Asien und Afrika groß. Asien habe eine große Bevölkerungsdichte und sei die Boomregion der Welt. Städte und Infrastrukturbauten würden wie Pilze aus dem Boden schießen. Die Fläche des Stadtstaates Singapur zum Beispiel sei in den vergangenen 40 Jahren durch Aufschüttungen um einen ganzen Fünftel gewachsen. In Afrika wiederum werde sich die Bevölkerungszahl in den nächsten 30 Jahren verdoppeln. Die Menschen zögen in die Städte, bräuchten Häuser, Schulen, Spitäler. In diesen Regionen werde der Sand kaum reglementiert abgebaut und mittlerweile gäbe es im Sandgeschäft auch mafiöse Strukturen.
In Asien. Das
sei ein Problem. Es brauche Gesetze, Kontrollen, die Korruption müsse bekämpft werden. Diese Vorsätze auch umzusetzen, sei aber schwierig. Denn auf der einen Seite müssten die lokalen Regierungen gegen die Sandmafia vorgehen. Gleichzeitig seien sie dringend auf den Sand angewiesen, um Infrastrukturen wie Schulen oder Straßen zu errichten. Eine schwer lösbare Aufgabe. In Indien gäbe es eine Art Sandtracking. Transportfahrzeuge und deren Inhalt würden registriert und so versuche man, Qualität und Herkunft des Materials vom Abbau bis zur Baustelle zu sichern. Denn Sand ist nicht gleich Sand. Für Glas- oder Halbleiter in Computern braucht es ganz andere Qualitäten als für den Tiefbau. Und Wüstensand sei für den Bau gänzlich ungeeignet. Dieser ist vom Wind zu stark abgerundet und kann nicht verdichtet werden. Welche Erkenntnis hat Pascal Peduzzi nun am meisten überrascht? Der UNA Umweltforscher lehnt sich in seinem Sessel zurück und sagt dann: Die Feststellung, wie abhängig wir von dieser Ressource sind.
Pour moi, la première chose qui m'a vraiment étonné, c'est de voir à quel point on était dépendant de ce matériau.
Und wie wenig Ahnung die Regierungen von der Wichtigkeit dieses Materials hätten und weiterhin fänden, Sand und Kies, das sei so banal, das gäbe es überall.
Banal, y en a partout.
Dabei sei es eine strategische Ressource, ähnlich wichtig wie Erdöl. Die Situation in Asien und Afrika ist mittlerweile prekär geworden. Einzelne Länder haben gar den Export von Sand untersagt. Und in Europa? Auch da gibt es Schwierigkeiten, sagt Pascal Peduzzi. Zum Beispiel in Ländern ohne Berge, wie Belgien, wo der Sand aus dem Meer geholt werde. Beim jetzigen Abbautempo seien die Vorräte in 80 Jahren verbraucht. Da die Nachfrage aber steige, reiche der Sand wohl nur noch für 50 bis 60 Jahre. In der Schweiz wiederum hätten Gletscher und Flüsse große Mengen von Sand abgelagert. Das sei ein Vorteil. Allerdings, der Abbau sei hierzulande nicht unproblematisch. Das wisse er aus eigener Erfahrung, sagt Pascal Peduzzi. Er wohne gerade neben einer Kiesgrube. Abgebaut oder weggesaugt ist der Sand sehr schnell. Um Fels in Sand und Kies zu verändern, brauchen Gletscher oder Flüsse allerdings zehntausende Jahre. In der Schweiz gibt es rund 500 Abbaustätten von Kies, große und kleine Kiesgruben oder schwimmende Plattformen auf Seen. In der Regel haben sie etwas gemeinsam. Sie verursachen Eingriffe in die Landschaft und sind entsprechend politisch umstritten. In Kiesgruben werden aber nicht nur Sand und Kies abgebaut, sondern auch Baustoffe rezykliert. Als Vorzeigeobjekt der Branche gilt die Kiesgrube Rubigen bei Bern, mitten im Landwirtschaftsland. Geschäftsführer Daniel Kästli verteilt Leuchtwesten und lädt zum Rundgang durch die Grube. Seit über 60 Jahren werde hier Kies abgebaut, erklärt er. Verschiedene Förderbänder verteilen wie mit großen Armen Sand, Lehm und Kies auf Sortieranlagen. Immer wieder holpern Lastwagen leer oder beladen vorbei. Daniel Kästli führt hinauf zu einer Abbaukante der Grube. Einen guten Steinwurf entfernt von hier befindet sich das aktuelle Abbaugebiet der Grube.
Hier sehen Sie wunderschöne Münsingenschotter. Das sind Kiesbänke, die in der letzten Eiszeit Richtung Bern transportiert wurden. Das ist ungefähr vor 20.000 Jahren. Man muss sich vorstellen, hier waren ungefähr 500 Meter Eis über uns. 500 Meter. Deshalb sind diese Wände, die Sie hier sehen, sehr steil. Das ist sehr stark verkittet. Das muss auseinandergenommen werden. Aber sehr schönes Kies und Sand, praktisch ohne Lehm.
Erst würden die oberen Humusschichten abgetragen und zwischengelagert. Danach allfällige lehmige Moräne-Schichten. Und dann sei der Kies an der Reihe.
Und der wird dann hier, je nachdem, mit Bagger oder mit Radladern abgebaut, gelangt dann über eine Förderbahnstraße zum Aufbereitungswerk, wo die Materialien nach Größe aufgeteilt werden und gewaschen werden, damit wir später eine Zusammensetzung machen können, um Beton herzustellen oder Belag herzustellen, die möglichst viele Steine beinhaltet und möglichst wenig Zwischenraum hat, damit das Bindemittel, sei es jetzt der Zement oder das Bitumen, diese Steine zusammenhalten kann.
Das Kies- und Sandgemisch wird also getrennt und später wieder, je nach Verwendungszweck, neu gemischt. Was einen Durchmesser von weniger als 4 mm hat, gilt als Sand, der Rest als Kies. Sind die Vorkommen abgebaut, wird die Grube mit Aushubmaterial wieder gefüllt und am Schluss der zwischengelagerte Humus wieder aufgetragen. Ein Hang in der Kiesgrube liegt Daniel Kästli besonders am Herzen. Zwischen Steinhaufen und Tümpeln wuchern da Büsche und Blumen und Gelbunkenquaken.
Wenn wir abbauen, lassen wir immer auch gewisse Flächen offen, um den Naturraum zu schaffen. Steine sind nicht einfach tot. Da kommen sofort Pflanzen. Es gibt viele Amphibien, die angewiesen sind auf solche Landschaften. Die gibt es sonst fast nirgends mehr. Bei uns gibt es das noch und wir lassen diesen Naturraum. Wir haben hier eine Fläche von über 2 Hektaren, die wir hier ausgeschieden haben. Kiesgruben sind die größten Orte, wo Biodiversität gepflegt wird und auch gelebt wird.
Ich habe hier viele Schülerinnen und Schüler zu Besuch, die neben dem Kiesabbau auch die Fauna und Flora beobachten. Der eigentliche Abbau von Kies macht rund einen Drittel der Tätigkeiten in Daniel Kästlis Kiesgrube aus. Mehrheitlich werden hier Materialien wieder aufbereitet. So macht er aus alten Straßenbelägen neuen Asphalt oder aus Ausbruch neuen Untergrund für Straßen. Was weiter auffällt, sind große Haufen mit eckigem Kies. Rezyklierter Beton, erklärt Daniel Kaspel.
Wir rezyklieren 100% des zurückgenommenen Betons. Also der wird aller wieder zurückgeführt. Nicht in der Rezeptur ist es in der Regel nicht 100%, außer bei Magerbeton, aber er kann überall wieder verwendet werden.
Bei gewissen Bauwerken ist es Pflicht, neuen Beton zu verwenden. Sonst komme nach Möglichkeit Beton als Rezyklat auf die Baustelle.
Also ich mache aus Beton wieder Beton, ich mache aus Asphalt wieder Asphalt und aus Steinen wieder Gesteine, zum Beispiel Fundationsschichten oder so.
Auf dem Rundgang dabei ist auch Martin Weder, der Direktor des Fachverbandes der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie. Nun hakt er ein.
Wenn es zum Beispiel um Sicherheit oder um Stabilität oder um die Frosthaushaltsbeständigkeit geht, dann hat das primäre Material gewisse Vorteile. Deswegen ist es wichtig, dass Sie den Recyclinganteil je nach Situation, je nach Verwendung situativ optimieren.
Insgesamt gibt es in der Schweiz rund 500 Kiesgruppen. Sie decken, abgesehen von gewissen Importen in Grenzregionen, den jährlichen Bedarf ab von 30 Millionen Kubikmeter Kies und Sand. Das entspricht einer Lastwagenladung pro Kopf der Bevölkerung. Ein Fünftel des in der Schweiz verwalteten Gesteinsmaterials seien Rezyklate.
Circa 90% bleiben im Stoffkreislauf und dies ist ein Anteil, der gehört europaweit sicher zu den höchsten Anteilen. Es ist eher das Problem, dass nicht genügend Recyclingmaterial kommt. Man könnte noch mehr rezyklieren. Die Strategie der Branche geht in die Richtung, dass so viel wie möglich rezyklierte Materialien zum Einsatz kommen.
Sortenreine Materialien ließen sich besser rezyklieren. Und da seien Architekten in der Pflicht, denn nachhaltiges Bauen mit rezyklierten oder rezyklierbaren Materialien beginne bei der Planung. Sand und Kies gäbe es in der Schweiz mehr als genug. Trotzdem drohe der Rohstoff knapp zu werden, denn Kies ist schwer. Transporte des Rohstoffs über Distanzen von mehr als 40 Kilometern lohnten sich wirtschaftlich und ökologisch nicht. Daraus ergeben sich Nutzungskonflikte.
Das heisst, an den Orten, wo man wirtschaftlich und ökologisch günstig abbauen kann, das ist in der Nähe der Agglomerationen. Und da haben wir auch andere Bedürfnisse, da haben wir Wohnbedürfnisse, wir wollen arbeiten. Und deswegen ist es eben sehr schwierig, an den guten, geeigneten Standorten Kies abbauen zu können. Und die Behörden, die sind gefordert, da eine gesamthafte Interessensabwägung zu machen und auch dem Kiesabbau den Stellenwert in den Abwägungen zu geben, der ihm effektiv zukommt.
Diese Probleme kennt Daniel Kästl. Er versuche in seiner Grube ein Gleichgewicht zwischen Ökonomie, Ökologie und gesellschaftlichem Nutzen zu schaffen. Fakt aber sei, dass eine Kiesgrube Lärm verursache, auch mal Staub und Lastwagenverkehr. Unlängst hat ihm der Kanton zwar grünes Licht gegeben, seine Grube künftig weiter ausbauen zu können. Gesichert sei aber noch nichts.
Wir haben während ungefähr 10 Jahren geplant. Das Ganze wurde dann in einer Überbauungsordnung der Rubiger Bevölkerung vorgelegt vor 2 Jahren. Und das wurde damals gut geheißen. Bewilligung habe ich heute aber noch keine. Wir warten immer noch auf den Erstentscheid. Und das heißt dann noch nicht, dass es gültig ist, weil es gibt noch Einsprachen. Es ist durchaus denkbar, dass wir dann noch vor Verwaltungsgericht oder sogar bis Bundesgericht kämpfen müssen, dass wir hier die Möglichkeit erhalten, auch später noch Kies abbauen zu dürfen.
Es braucht Kies und Sand auch in der Schweiz. Doch die Opposition gegen Kiesgruben ist groß. Von Anwohnerinnen und Anwohnern oder potenziellen künftigen Nachbarn, aber auch von Institutionen wie der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Deren Geschäftsführer Raimund Rodewald stellt sich eine grundsätzliche Frage.
Wir leisten uns wirklich gerade im Tiefbaubereich sehr viel luxuriöse Projekte, die dann eben auch mit sehr viel Beton verbunden sind.
Sand und Kies seien gefragt. Gleichzeitig würden ihn viele Leute wegen Kiesgruben in ihrer Nachbarschaft kontaktieren.
Kies will man, aber niemand will die Grube, oder das ist fast ein geflügeltes Wort. Aber problematisch sind natürlich Kiesgruben, vor allem wenn es neue Kiesgruben sind, in geschützten Landschaften, aber auch auf Fruchtfolgeflächen. Also damit ist praktisch jede Fläche im Mittelland fast problematisch.
Worauf sich die Frage stellt, ob man einer Landschaft denn überhaupt je ansehen darf, dass sie vom Menschen überprägt worden ist.
Ja, selbstverständlich. Also unsere Landschaft sieht ja schon lange nicht mehr so aus wie vor Millionen von Jahren oder auch vor Tausenden oder Hunderten oder fast auch vor Dekaden von Jahren.
Die Anliegen der Kiesbranche seien an sich legitim, sagt der Landschaftsschützer. Das Problem allerdings sei grundsätzlicher Natur.
Es ist so, dass die Schweiz natürlich als eine knappe Ressource hat, die immer knapper wird, und das ist halt die Landschaft und auch die Natur. Und ich denke, bei diesem Nutzungsdruck in unserem Lande, gerade auch mit dem Bevölkerungswachstum und der baulichen Entwicklung, vor allem in unserem Land, haben wir zwar genügend Ressourcen unter dem Boden, aber sie lassen sich schlichtweg einfach nicht mehr erschließen. Also die Erschließung ist die effektive Knappheit und nicht die Ressource selber.
Ist also weniger Bauen die Lösung? Und wie geht das in Ländern, wo es dringend Spitäler, Schulen und Straßen braucht, damit die Menschen keinen Hunger haben müssen, zum Beispiel in Afrika? Mit dieser Frage geht's zurück nach Genf ins Büro von UNO-Umweltforscher Pascal Peduzzi. Es brauche weltweit ein Umdenken, sagt er. Wenn man sich weiterentwickeln will, braucht es Kreislaufwirtschaften. Die Politik müsse zur Umwelt mehr Sorge tragen, unser Lebensstil müsse ressourcenschonender werden. Und da sei der Umgang mit Sand als zentrale Ressource der Entwicklung keine Ausnahme. Das bedeutet auch, neue Konstruktionen zu finden, die weniger Rohstoffe verbrauchen. Doch derzeit sei der Preis für Sand zu tief, der ökonomische Anreiz zu klein.
Pour l'instant, c'est vrai que le prix du sable et gravier est tellement faible qu'il n'y a pas tellement de raison économique pour le faire.
Es brauche nun klare Regelungen der Länder rund um den Abbau und Verbrauch von Sand und Kies. Derzeit errichtet man ein weltweites Beobachtungsnetz, um den Abbau von Sand besser kontrollieren zu können. Gleichzeitig suche man den Kontakt zu den großen Konzernen im Konstruktions- und Zementgeschäft und suche mit ihnen nach Lösungen. Der Austausch sei recht gut unter der Bedingung, dass alle Unternehmen am gleichen Strick ziehen würden und kein Konkurrent von neuen Regelungen bevorteilt werde. Die Lösungen aus diesen Gesprächen mit Regierungen und Konzernen trage man in einem neuen UNO-Bericht zusammen. Und dieser soll den Ländern im nächsten Februar vorgelegt werden.
Donc toutes ces solutions, nous allons les répertorier et puis en faire un nouveau rapport pour les présenter au pays en février 2021.
Der Kampf um den Rohstoff Sand. Dario Pelosi hat uns die Hintergründe erklärt, hier im Wirtschaftsmagazin Trend. Für heute war's das. Wir sind in einer Woche wieder da. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Bis dann.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.